ARD.
Und du hast dann nie gedacht so, oh Gott, jetzt sind bestimmt hier im Umkreis schon 50 Kinder unterwegs?
Früher sagte man immer, der Mann, der da auf der Straße kein Kind schlagen, weil das könnte sein sein.
Y-Kollektiv, der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Als ich ein kleines Kind war, habe ich mir oft vorgestellt, dass meine Familie gar nicht meine Familie ist. Dass ich bei der Geburt vertauscht wurde und eigentlich zu anderen Eltern gehöre, die mich bald abholen kommen würden. Diese Tagträume haben viele Kinder. Der Unterschied zwischen ihnen und mir? Ich hatte recht. Ich bin 25 Jahre alt, als meine Mutter mir gesteht, dass sie und mein Vater mir etwas verheimlichen. Etwas, das mein Leben aus der Bahn werfen wird. Mein Vater ist gar nicht mein Vater. Vor meiner Geburt waren sie in einer Klinik. 9 Monate später wurde ich geboren. Und über diesen Tag in der Klinik wurde nie wieder gesprochen. Bis jetzt. Ich bin Lena Fiedler, Reporterin beim Y-Kollektiv. Und ich will wissen, wer mein Vater ist. Von wem stamme ich wirklich ab? Um das herauszufinden, werde ich tiefgekühltes Sperma untersuchen, in eine Welt eintauchen, in der Männer mich fragen, ob ich ein Kind von ihnen will, und auf einer Bahnfahrt eine Halbschwester finden. Es ist ein kalter Februarabend, als meine Mutter mich in Berlin besuchen kommt. Sie möchte ihren Geburtstag feiern. Ich reserviere einen Tisch im Restaurant. Mein damaliger Freund und meine Freundin Helene kommen auch. Wir fangen an, über Geheimnisse zu reden und die Frage, ob man welche bewahren könnte. Ich sage sofort nein, könnte ich nicht. Meine Mutter schaut zu tief ins Glas. Am nächsten Morgen hat sie einen Kater. Ich weiß noch genau, wie sie auf der Kante meines Bettes sitzt und mich anschaut. Sie müssen mir etwas sagen, etwas beichten. In dem Moment weiß ich es schon. Mein Vater ist nicht mein Vater, oder? Wortlos nickt sie. Warum ich das in dem Moment schon weiß? Keine Ahnung. Ich glaube, weil ich die Situation aus Filmen und Serien kenne. An die ersten Wochen und Monate nach dem Geständnis kann ich mich kaum erinnern. Ich brauche eine Weile, bis ich Freunden davon erzählen kann, dass ich von einem Samenspender abstamme. Der Schock sitzt zu tief. Ich stehe manchmal immer noch lange vor dem Spiegel, als wäre mir mein Gesicht fremd geworden. Ich suche darin nach Antworten. Wer bin ich? Was bedeutet das alles für mein Leben? Wie mache ich jetzt weiter? Und wer ist mein Vater? Irgendwann erfahre ich durch Zufall aus einem Artikel von einer jungen Frau, der es so geht wie mir. Auch sie ist das Kind eines Samenspenders und sucht ihren Vater. Doch das ist gar nicht so leicht, weil Ärzte den Samenspendern damals Anonymität zugesichert haben. Unfruchtbarkeit ist in den 80ern ein Tabu. Seit Jahren gehen Schätzungen in Deutschland von etwa 100.000 Spenderkindern aus, die in Kliniken gezeugt wurden. Genaue Zahlen gibt es nicht. Für mich ist es kaum vorstellbar, dass in Deutschland, wo es für alles ein Formular gibt, jahrzehntelang wild Kinder entstanden sein sollen. Viele dieser Kinder finden es irgendwann doch heraus. Die junge Frau aus dem Bericht verklagt den Arzt ihrer Eltern. Dr. Thomas Kazorke, den Leiter des Novums, einer Reproduktionsklinik in Essen. Sie will von ihm wissen, wer ihr biologischer Vater ist. Aber Dr. Kazorke behauptet vor Gericht, keine Unterlagen mehr zum Fall zu besitzen. Monate später kommt die Wahrheit trotzdem ans Licht, wenn auch über Umwege. Die junge Frau hat sich in einer DNA-Datenbank registrieren lassen, wo sie einen Treffer hat. Verwandtschaftsgrad Vater. Und jetzt kommt's. Es ist Dr. Kazorke. Der Mann, der ihre Mutter behandelt hat. Das heißt, er hat seine Patientin mit seinem eigenen Sperma behandelt. Seine biologische Tochter hatte also, ohne es zu wissen, ihren eigenen Vater verklagt. Kaczorke sagt später in einem Interview mit der Westdeutschen Zeitung, er sei hin und wieder eingesprungen, wenn Samenspender nicht aufgetaucht seien. Was für ein krasser Fall von Machtmissbrauch. Eine Frau ohne ihr Wissen mit seinem eigenen Sperma zu befruchten. Für mich ein ganz großer What-the-fuck-Moment. Ich bin auch deshalb so durch den Wind, weil ich selbst auch aus Essen komme. Wie wahrscheinlich ist es, dass meine Mutter in der gleichen Klinik war? Ich traue mich nicht, meine Mutter anzurufen und schreibe ihr eine SMS. Warst du damals bei Dr. Kaczorke? 5 Minuten später kommt ihre Antwort. Ein kurzes Ja. Auch ich wurde im Novum gezeugt, der Klinik von Dr. Kaczorke. Stamme ich von ihm ab? Ist dieser Mann auch mein biologischer Vater? Jetzt will ich alles wissen. Um das herauszufinden, bestelle ich mir bei einer DNA-Datenbank einen Test. Unternehmen wie Ancestry, MyHeritage oder 23andMe werben damit, dir zu verraten, ob du zu 25% aus Italien kommst. Was die meisten nicht wissen ist, dass man einmal angemeldet mit allen anderen DNA-Samples verglichen wird. Gut möglich also, dass mir dort nicht nur Cousins 5. Grades, sondern auch direkte Halbgeschwister angezeigt werden. Und vielleicht auch mein biologischer Vater. Das ist meine Hoffnung. Zu Hause spucke ich in ein kleines Reagenzglas und nehme einen Abstrich von der Innenseite meiner Wangen. Das alles schicke ich ein und warte auf Ergebnisse. Das aber wird einige Wochen dauern. Bis dahin versuche ich, so viele Informationen wie möglich über das System Samenspende zu sammeln. Ich stehe mit Andreas Bernhard im Medizinhistorischen Museum der Charité Berlin. Der Kulturwissenschaftler hat das Buch Kinder machen geschrieben. Er hat sich lange mit der Samenspende in Deutschland beschäftigt und kennt deswegen natürlich auch den Essener Fall um Dr. Kaczorke. Andreas Bernhard erzählt mir von der ersten künstlichen Befruchtung überhaupt. Und die hat es in sich. 1884 kommt eine verheiratete Frau mit ihrem Ehemann zu einem Reproduktionsmediziner aus Philadelphia in den USA. Er betäubt die Ehefrau in Anwesenheit ihres Mannes mit Chloroform und behandelt sie mit dem Sperma eines anwesenden Medizinstudenten. Die Frau wird schwanger, erfährt aber nie, was ihr widerfahren ist.
Von heute aus würde man sagen, dass das im Grunde mehr oder weniger ein Verbrechen ist, ne? oder eine Art von indirekter Vergewaltigung.
Dieser Fall zeigt, dass beim Thema Samenspende von Anfang an etwas krass schiefläuft. Der Missbrauch ist quasi schon in der Geburtsstunde Teil der Samenspende. In Deutschland wird die Samenspende erst 1970 auf dem Ärztetag für nicht mehr standesunwürdig erklärt, wie es heißt. Die ersten Reproduktionsärzte, gendern ist hier nicht notwendig, fühlen sich auf dem neuen Gebiet wie Pioniere. Es gibt zu dieser Zeit auch kaum rechtliche Regelungen.
Aber wenn man jetzt die großen, bekannten, berüchtigten Samenbankbetreiber nimmt, wie jetzt den Thomas Kaczorke in Essen, dann glaube ich schon, dass in den 70er Jahren so eine Art Cowboy-Gold-Rush-Zeitalter halt ausgebrochen ist, ne?
Für sein Buch hat Andreas Bernhard auch Thomas Kaczorke interviewt, meinen potenziellen Vater.
Aber mir ist schon aufgefallen, dass der halt diese Hybris hatte.
Ich muss wieder an diese Frau aus dem 19. Jahrhundert denken, die von ihrem Mann und ihrem Arzt belogen wurde. Als Frau mit Kinderwunsch ist man verletzlich. Und damals fast immer einem männlichen Arzt ausgeliefert.
Also ich glaube, dass dieser ganze Bereich der Reproduktionsmedizin zeichnet sich dadurch aus, dass er extrem überfokussiert ist auf den Moment des Wunsches und der Sehnsucht, ne? Kinderwunsch. Wunscheltern, Wunschkinder.
Dr. Kaczorke ist nicht der einzige Arzt, der selbst gespendet hat. 2017 wurde in den Niederlanden bekannt, dass der Reproduktionsmediziner Jan Kabert mindestens 49 Familien betrogen hat. Auch er verwendete für die Behandlung nicht das Sperma des ausgewählten Spenders, sondern sein eigenes. Und die Ärzte sind nicht die einzigen Männer, vor denen ich als mögliche Väter Angst habe. Es gibt noch andere, die ein perverses Vergnügen dabei zu haben scheinen, sich gegen den Wunsch von Frauen zu reproduzieren. Der Niederländer Jonathan Meyer hat in den vergangenen Jahren viele hundert Kinder gezeugt. Ein richtiger Superspreader. Er war bei mehreren Samenbanken registriert und spendete zusätzlich privat über Foren und Facebook-Gruppen. Den Eltern sagte er nichts. Diese Kinder wachsen heute in unmittelbarer Nähe zueinander auf. Das Risiko, sich aus Versehen in ein Halbgeschwister zu verlieben, ist hoch. Wie kann es sein, dass diese Männer nicht früher aufgeflogen sind? Und könnte das heute immer noch passieren? Wonder where you are. No
hope at all. Please keep my heart on fire. Nächster Halt, Königsäulen. Umstieg durch das Versuchungen. Wonder where you
are. Overthink in my head. Ich bin auf dem Weg in die Kryobank München, eine Samenbank. Ich will verstehen, wie so eine Samenspende abläuft. Und wie es sein kann, dass manche Männer hunderte Kinder gezeugt haben.
Ich bin Lena Fiedler. Heike Polster, Sie haben einen Termin mit der Frau Bleichroth.
Genau. Heike Polster ist Mitarbeiterin der Samenbank. Sie führt mich durch die Räume. Wir stehen im Labor.
Hier wird die Probe abgegeben von den Spendern. Also die Probeabgabe ist durch Masturbation.
Kriegen manche Männer beim ersten Mal große Augen, wenn sie diesen großen Becher sehen?
Ja, die werden aber gut drauf vorbereitet. Der verschließt den Becher wieder und lässt den eben im Spenderraum stehen. Die Mitarbeiterinnen holen ihn und füllen ihn eben in diese Straws, das sind wie so kleine Strohhalme, ab. Und es wird angeguckt, wie viele Spermien drin sind, ob die Qualität ausreichend ist.
Dieser Check auf Krankheiten ist wichtig. Immer wieder kommt es vor, dass herauskommt, dass Spender eine Veranlagung beispielsweise für Krebs haben. 2012 übertrug ein dänischer Spender einen Gendefekt an 43 Babys. Hat mein Spender vielleicht auch Krankheiten gehabt? Warum hat man diese Männer nicht ausreichend getestet?
Und was sind es so für Männer, die vorbeikommen und spenden möchten?
Querbeet. Also wirklich alles. Viele Studenten haben wir. Wir haben jetzt aber gerade auch wieder ein paar ältere Männer, die sich vorgestellt haben, die einfach schon auch Familie haben, die im Leben stehen. Wir haben verschiedene Nationen, die sich vorstellen. Von ganz normalen Arbeitern bis zum Akademiker, wirklich alles.
Das beruhigt mich. Wenn ich an meinen Spender denke, habe ich eher einen Loser vor Augen. Die Spender bekommen hier 80 Euro pro Spende. Ich hätte gedacht, es ist mehr. Klar ist, reich wird man damit nicht. Jetzt gehen wir zum Herzstück einer jeden Samenbank, den Kryotanks.
Also wir haben hier natürlich einen gesicherten Zugang.
Wie viel Liter Sperma ist hier?
Liter? Oh, das weiß ich nicht. Messen wir nicht.
Heike Polster öffnet einen der Kryotanks. Der Behälter ist rund und aus Eisen. Etwa so groß wie ein Kühlschrank, der Flüssigkeiten bei extrem niedrigen Temperaturen lagern kann. Stickstoff entweicht und zum Vorschein kommen viele dünne, lange Halme. Kaum vorstellbar, dass meine Existenz mal tiefgekühlt in einem dieser Strohhalme angefangen hat. Seit 2018 gibt es das Samenspenderegister. Das bedeutet, jede Behandlung in einer Samenbank wie der hier in München wird an ein Register gemeldet. Das heißt, jedes Kind, das so entstanden ist, kann mit Volljährigkeit beim Amt den Namen des genetischen Vaters erfahren. Damit ist die anonyme Samenspende in Deutschland, anders als damals bei mir, nicht mehr möglich. Die Daten müssen Sie hier für 110 Jahre aufbewahren. Und dann zeigt sie mir noch einen ganz besonderen Raum, auf den ich schon sehr gespannt bin. Das sagenumwobene Zimmer stellt sich als ein normales Badezimmer heraus, aber mit Unterhaltungsangebot.
Aber wie gesagt, sauber, einfach gut zu reinigen.
Und wie nennen Sie den Raum hier?
Spenderraum. Und hier haben wir so ein paar DVDs, was Sie benutzen können, aber nicht müssen.
Wer hätte gedacht, dass irgendwo noch DVDs geschaut werden? Ich treffe jetzt noch die Geschäftsführerin Konstanze Bleichroth. Seit etwa 15 Jahren leitet sie die Samenbank. Von ihr will ich wissen, ob Männer hier immer noch so viele Kinder zeugen können. Denn in Deutschland gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Obergrenze, wie viele Kinder ein Mann durch Samenspende zeugen darf.
Also, wir wissen ja inzwischen, dass immer mehr Fälle bekannt werden, wo es sehr, sehr viele Kinder von einem Spender gibt. Und man weiß ja auch, dass die Kinder die das herausfinden, sich oft als Massenprodukt sehen. Wir halten das für viel zu viel. Ja, unser Vorschlag ist 15. Ich denke, wir kommen nicht drum rum, dass wir irgendeine Lösung brauchen.
Wow, endlich mal eine Person in dieser ganzen Industrie, die einen Gedanken an die Kinder verschwendet. 15 Kinder als Maximum pro Mann, das finde ich ist immer noch eine ziemlich große Zahl. Betreiberinnen wie Constanze Bleichroth halten sich freiwillig an einer Obergrenze. Aber nochmal, wenn viele Kinder in einer Region gezeugt werden, erhöht sich das Risiko, dass sich die Halbgeschwister unwissend daten oder sogar Sex haben. Und das Letzte, was ich machen will, ist die Y-Kollektiv-Reportage Hilfe, ich habe mich in meinen Bruder oder meine Schwester verliebt.
Wenn ich jetzt als Spende hier hinkommen würde und Sie lernen mich kennen und ich überzeuge Sie von meinen Fähigkeiten, wie können Sie ausschließen, dass ich nicht schon 1000 Kinder gezeugt habe?
Also 100% ausschließen können wir es nicht. Wir können natürlich fragen. Also der kann uns ja auch anlügen mit allem, das natürlich.
Etwa eine Bewerbung von einem potenziellen Samenspender bekommt Constanze Bleichroth am Tag. Nur ein Bruchteil der Männer werden dann auch zu Samenspendern.
Geht ja schon auch viel um diese Männer, die sich eben selber so toll finden und ganz viele Kinder zeugen wollen. Und ja, bei manchen hat man schon so eine Idee, um was es geht.
Ich finde es gut, dass es in Samenbanken nicht mehr möglich ist, anonym zu spenden.
Zurückbleiben, bitte.
Ich sitze ein paar Wochen später in der U-Bahn und bekomme eine Mail. Sie ist von der DNA-Datenbank, die mir mitteilt, dass meine Ergebnisse da sind. Mein Herz schlägt und mir wird schwummrig. Soll ich die Mail aufmachen? Jetzt und hier? Ich kann es aber nicht erwarten und öffne die Mail. Zuerst sehe ich nur die Weltkugel. Bunte Blasen zeigen mir an, aus welcher Region meine DNA kommt. Ich stamme zum größten Teil aus Italien. Wenig überraschend. Meine Mutter kommt aus Sizilien. Der Rest meiner DNA kommt aus Westdeutschland. Dann klicke ich auf die interessante Spalte mit den Matches. Auch da einige Treffer. Mehrere Halbgeschwister. Und einen biologischen Vater. Ich bin überrascht. Ich hätte nie gedacht, ihn so schnell zu finden. Auf der Seite der DNA-Datenbank gibt es die Möglichkeit, sich mit Matches Nachrichten zu schreiben. Ich schreibe meiner Halbschwester. Sie erzählt mir, dass sie lange keinen neuen Treffer in der DNA-Datenbank hatte und sich freut, wenn wir uns kennenlernen. Auch sie kommt aus dem Ruhrgebiet. Was aber ist mit unserem biologischen Vater? Werde ich auch zu ihm Kontakt aufnehmen können? Ich schreibe ihm. Während ich auf seine Antwort warte, frage ich mich, warum spenden Männer überhaupt ihr Sperma? Ich bin in Foren unterwegs, die aussehen wie aus den Anfängen des Internets. Schlechte Grafiken und viele Untergruppen. So als kämen sie direkt aus einem Svea-Maus-Meme. Wenn Samenbanken der offizielle Weg sind, ist das hier sowas wie der Schwarzmarkt. In meiner naiven Vorstellung dachte ich, dass man hier als Frau die Bittstellerin ist. Man sucht ja Männer, die einem einen großen Gefallen tun. Aber nach 5 Minuten habe ich ein volles Postfach mit Nachrichten von Costa, Josef, Helmut und Gunnar. Ohne dass ich irgendwas gemacht hätte. Sie haben einfach gesehen, dass eine neue weibliche Userin online ist.
Hi, wie geht's dir?
Helmut ist bereit, mit mir zu sprechen.
Hallo.
Er ist 52 Jahre alt und auf der Suche nach einer Frau, mit der er ein Kind zeugen kann. Obwohl ich ihm sage, dass ich Journalistin bin, lässt er nicht locker.
Jetzt stelle ich dir mal die provokante Frage. Ich weiß, ich bin provokant. Willst du von mir ein Baby haben?
Nee, ich suche doch gar keinen Samenspender, Helmut. Ich suche doch gar keinen.
Ich bin kein Samenspender.
Ich suche auch keinen Vater für ein Kind. Ich habe doch schon einen Hund.
Helmut hat noch keine Kinder. Und wenn er mal stirbt, will er, dass noch etwas auf der Erde von ihm bleibt. Ich weiß nicht, was ich von diesem Motiv halten soll. Wenn ich etwas auf der Erde zurücklassen wollen würde, dann doch einen Menschen, der sich an mich erinnert.
Ich möchte auch, dass das Kind weiß, von wo es kommt, wer der Vater ist. Und ich möchte auch für mich die Befriedigung haben, ich habe jemanden, ich habe einen Sohn oder eine Tochter oder die ist in guten Händen.
Ich glaube nicht, dass alle privaten Samenspender Schlechtes im Sinn haben. Der andere Weg wäre die offizielle Samenbank. Aber die ist sehr teuer. Nicht alle können sich das leisten. Ich will mich verabschieden. Aber Helmut hat da noch was.
Lena, wenn du ein Baby haben möchtest, würde ich dir gerne helfen. Sag jetzt nichts, lass es einfach so stehen, lass es auf dich wirken. Ich werde für dich da sein.
Vor ein paar Tagen habe ich per Mail über die DNA-Datenbank erfahren, dass sich bei mir, einige Halbgeschwister angesammelt haben. Einige Tage später bekomme ich wieder eine Mail. Sie ist von meinem biologischen Vater. Die gute Nachricht? Er heißt nicht Thomas Kazorke. Der Essener Arzt, der seinen Patientinnen sein eigenes Sperma verabreicht hat, ist nicht mein Vater. Der Mann, von dem ich abstamme, heißt Ingo. Er hat eine Benachrichtigung von der DNA-Datenbank bekommen, dass er ein neues Match hat. Andere Spenderkinder finden ihre biologischen Väter erst nach Jahrzehnten der Suche. Oder manchmal gar nicht. Wir verabreden uns mit drei weiteren Halbgeschwistern in Essen. Am Abend vor dem Treffen mit Ingo sitzen meine Halbgeschwister und ich in einer Bar, in der es Happy Hour gibt.
Und hier gibt's nur Hits.
Und Spaß.
Ich glaube, mein Lieblingsauftrag wäre Playlist für Extrablatt. Ich bin der DJ von Extrablatt.
Svenja, Jasmin und Timo sind da. Wir sind alle in etwa gleich alt, aber ansonsten komplett unterschiedlich.
Und sehen wir uns jetzt ähnlich?
Fast bin ich ein bisschen enttäuscht, weil wir uns kaum ähnlich sehen. Wir tauschen uns über unsere Familien aus. Sie sind einige der wenigen, mit denen ich darüber reden kann, weil sie dieselbe Situation teilen wie ich.
Ja. Der hat dir noch nie was erzählt. Du hast dir nichts erzählt?
Nee, der weiß gar nichts davon.
Für den morgigen Tag haben wir alle schon Vorstellungen, wie es laufen könnte. Immerhin werden wir in der Überzahl sein.
Ich stelle es mir irgendwie so witzig vor, wenn der morgen auftaucht und dann sind wir ja schon zu viert. Ich stelle es mir so vor, dass der hier so am Kennedy-Platz sitzt. Ja. Er hat so eine riesige... Und er sitzt auf so einem Stuhl und wir sitzen so alle um ihn herum, so wie so, keine Ahnung.
Ich versuche, meine Erwartungen gering zu halten. Was viele Spender fürchten, ist, dass die Kinder Ansprüche haben. Doch das habe ich überhaupt nicht.
Und er sagt immer sowas wie, oh, meine Kinder.
Meine Halbgeschwister auch nicht.
So wie bei so König der Löwen oder so. Irgendwie so ganz, ganz viele.
Wir suchen keinen neuen Vater. Wir möchten wissen, wo wir herkommen. Am nächsten Morgen bin ich nervös. Ich treffe ja gleich nicht nur meinen biologischen Vater, sondern muss auch noch Journalistin sein. Und dann kommt ein älterer Mann mit dünnen Beinen auf einem Fahrrad zum Stehen. Er spuckt einen Kaugummi ins Papier und verstaut ihn in seiner Jeanstasche. Es ist Ingo. Unser biologischer Vater.
Apfelschorle bitte.
Er setzt sich zu uns, bestellt etwas zu trinken und redet los. Über die Orte, an denen er sich gerne rumtreibt.
Nein, ich bin ja oft in der Stadt hier. Hier vorne ist auch eine Bücherkiste, hier am Grillo. Am Grillo, da sitzen wir immer samstags und mittwochs.
Er schaut gerne in Bücherkisten und überlegt dann, aus welcher Hausauflösung die wohl kommen. Und erzählt von seiner Tochter, die er mehr oder weniger aufgezogen hat.
Und wenn du stirbst, was kommt dann da rein in den Bücherschrank? Hast du so einen Autor, der dann da reinkommt?
Es gab immer einige Autoren, Schwerpunkt, also in den 60ern Henry Miller und dann kam in den 70ern Nabokov dazu. Und
Nabokov lese ich auch gern, wie die anderen Russen auch.
Ja,
das erste Mal habe ich das Gefühl, eine Gemeinsamkeit entdeckt zu haben. Ingo erzählt dann davon, dass er fast jeden Tag schwimmen geht.
Ja, außer Wochenende. Am Wochenende sind ganz viele Babys da, da will man auch nicht hin.
Ingo redet, wir hören zu. Ich merke, dass ich ihn herausfordern will, aus der Reserve locken. Vielleicht, weil ich merke, dass er sich entzieht. Bisher fühlt sich das für mich zu sehr so an wie eine Ingo-Show.
Oder erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal im Novum warst?
Ja, in den 80er auf jeden Fall. Ich war zum Blutspenden im Klinikum. Und dann, als ich mit Blutspenden fertig war, habe ich gefragt, das Mädchen, ich hätte gehört, hier im Klinikum würde auch noch was anderes gespendet. Ich schätze mal 81, 82, vielleicht auch 83. Und habe das dann immer so mit meinem Job, ich war ja Sozialarbeiter, habe das dann immer so ein bisschen so verbinden können. So. Entweder morgens früh oder nachmittags spät.
6 oder 7 Jahre spendete Ingo. Einmal im Monat. 100 D-Mark bekam er pro Spende.
Ich wollte meine finanziellen Verhältnisse in der Zukunft, also die Zeit der Rentenerei, wenn man Rente bekommt, wollte ich einigermaßen absichern und habe dann also das Geld nicht verjöckert, sondern habe das meistens in der Lebensversicherung untergebracht. Ah. Und das hat mich einigermaßen vom Hungertod gerettet.
Wenn man das mal hochrechnet, so 100 D-Mark, 1 bis 2 Mal im Monat, 7 Jahre lang, mit Bonuszahlungen wird er auf etwa 15.000 D-Mark gekommen sein. Es ist ein Scheißgefühl, dass der Mann mit meiner Existenz und der meiner Halbgeschwister seine Altersvorsorge geregelt hat. Ich frage mich, ob er sich je Gedanken darüber gemacht hat, dass aus jeder seiner Spenden Kinder entstehen.
Hast du nie gedacht, uiuiui, nicht so cool?
Ja, da haben wir schon mal gefragt. Da haben wir gesagt, alles geht nicht auf einmal oder so.
Und du hast dann nie gedacht, so, oh Gott, jetzt sind bestimmt hier im Umkreis schon 50 Kinder unterwegs? Oder fandest du es. Vielleicht fandest du es ja auch cool, der Gedanke, dass du eine Horde hast.
Ja. Früher sagte man immer, der Mann, der da auf der Straße kein Kind schlagen. Weil das könnte seins sein.
Ja, und findest du den Gedanken irgendwie cool, dass wenn du jetzt nicht mehr da sein solltest, dass du dich so krass vermehrt hast, dass wir alle einfach noch sowas von dir mittragen?
Ja, das ist ganz hübsch, aber so richtig, ja, ich kann es nicht verhindern. Nein, aber dass ich da irgendwie... Gut, also die meisten Leute, die ich kenne, sagen immer, es leben sowieso viel zu viele Menschen auf der Welt.
Krass, wie Ingo ausweicht. Ingo möchte los.
Können wir ein Foto machen mit dir? Wer weiß, du kannst ja auch, vielleicht bist du morgen nicht mehr da. So jung kommen wir nicht mehr zusammen.
Ingo schwingt sich wieder auf sein Fahrrad. Aber nicht, ohne in die Tasche zu greifen und sich den alten Kaugummi wieder in den Mund zu schieben. Dann ist er weg. Meine Halbgeschwister und ich gehen noch Minigolf spielen und fangen an zu rechnen.
Wenn er einmal pro Woche gespendet hat, also viermal pro Monat.
Nee, einmal im Monat. Ich habe auch gedacht, so, einmal pro Woche, aber nur einmal im Monat.
12 Monate mal 6 Jahre, es wären 72. Aber aus einer Spende könnten viele Proben gewonnen werden. So viel habe ich ja in der Samenbank gelernt. Schnell hören wir auf zu rechnen. Wenn es stimmt, was Ingo sagt und er monatlich gespendet hat, über 6 Jahre lang, dann heißt das, dass ich ziemlich viele Halbgeschwister haben muss. Das ist kein gutes Gefühl, Massenprodukt zu sein. Andererseits ist Ingo einer der wenigen Samenspender von früher, die sich nicht verstecken. Er hat zu diesem Treffen zugestimmt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ingo ist ein lustiger Typ, ein bisschen viel am Labern vielleicht. Er erzählt viel, aber stellt uns keine Fragen. Ich habe zwar keinen Vaterersatz gesucht, ich habe einen Vater, aber jetzt wird mir klar, dass ich mir zumindest gewünscht hätte, dass er sich für uns interessiert. Aber wie soll man bei so vielen Kindern auch genug Interesse für jedes Einzelne aufbringen? Es tut tatsächlich weh, auf so eine Wand zu stoßen. Bis heute weiß ich von etwa 20 Halbgeschwistern. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die wir die Ingos nennen. Alle paar Monate kommen neue Halbgeschwister über die DNA-Datenbanken dazu. Die meisten von ihnen wissen, wie ich damals, vorher gar nicht, dass sie andere biologische Väter haben. Sie schreiben uns dann in den DNA-Datenbanken an, weil sie die Ergebnisse nicht verstehen. Das macht mich nach wie vor wütend. Es ist nicht schön, anderen Menschen zu sagen, dass sie andere Väter haben, als sie denken. Für viele bricht eine Welt zusammen. Mittlerweile sind wir so viele, dass ich mir nicht mehr alle Namen merken kann. Wir führen eine Liste, damit wir nicht den Überblick verlieren. Eine meiner Halbschwestern macht mit Männern, die sie datet, vorher einen DNA-Test, aus Angst auf einen Halbbruder zu treffen. Aber unsere Gruppe jetzt, das scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Denn was ich ja heute weiß, mein biologischer Vater ist Superspreader. Der Arzt aus Essen, Dr. Thomas Kazorke, praktizierte übrigens noch einige Jahre weiter, bis er die Klinikleitung übergab. Ich finde, dass dieser Fall nicht richtig aufgearbeitet wurde, macht es umso schlimmer. Ich hatte lange das Gefühl, dieser Geschichte hilflos ausgeliefert zu sein. Ich war das Produkt, an das meine Eltern sehnsuchtsvolle Erwartungen geknüpft haben, Ärzte professionelle und mein Spender ökonomische. Ich habe angefangen zu recherchieren, weil ich aus dieser passiven Rolle heraus wollte. Meine Sicht der Dinge erzählen. Am meisten nervt es mich, wenn man mir meine Kritik an dem System oder meine negativen Gefühle zu meiner Entstehung in Abrede stellen will. Ein Klassiker ist immer: Sei doch froh, dass du auf der Welt bist. Als ob das irgendwas ändern würde. Dass mein biologischer Vater nicht so wirklich toll ist, damit habe ich mich abgefunden. Was mich tröstet: Auch andere haben seltsame Väter. Und die müssen dafür noch nicht mal Samenspender sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfiehlt uns gerne weiter. Abonniert das Y-Kollektiv oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir freuen uns über Feedback. Unsere E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Ihr könnt aber auch gerne bei Insta eine Nachricht schreiben. In 2 Wochen gibt es hier wieder eine neue Reportage.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Eine Produktion vom RBB für die ARD.
Und zum Schluss empfehlen wir euch noch diesen Podcast.
Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann ist 11KM euer Podcast.
Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, taucht ihr ab. In ein Thema in aller Tiefe. Mit mir, Elena Kuch.
Oder mit mir, David Krause. Von Donald Trumps Zoll-Zickzack über russische Sabotageversuche mitten hier in Deutschland bis zu extremen Waldbränden in Europa und dem gefährlichen Kampf dagegen. Journalistinnen und Journalisten aus der ARD erzählen bei 11KM von ihren Recherchen. Und ihr seid mit dabei, am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche.
Ich war eigentlich gerade für eine andere Geschichte auf Lesbos unterwegs und dann habe ich die Nachricht bekommen, es brennt nördlich von Athen, 35, 40 Kilometer weg. Und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt, bin zurückgeflogen und ich habe dann schon die Rauchschwaden gesehen, die über der gesamten Stadt Athen lagen. Der Flughafen war so am Rande und wir sind dann beim Anflug direkt in diese Wolke reingeflogen. Und da hat unsere relativ kleine Propellermaschine kurz das Zucken angefangen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Blick der Stewardess, die mit offenem Mund nach draußen schaute und tatsächlich sowas wie Angst in ihren Augen stand.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit David oder mir hört ihr 5-mal die Woche, von Montag bis Freitag. Immer ab 6 Uhr morgens in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst gerne Podcasts hört.